christliche Glaube besteht nicht nur aus Glaubensüberzeugungen. Das Besondere am christlichen Glauben ist es, dass er sich auf geschichtlichen, auf historischen Ereignissen gründet. Ja, der Gott des Christentums und auch schon des Judentums ist ein Gott, der Geschichte schreibt. Ja, das wird zum Beispiel in einem der wichtigsten Bekenntnisse des Christentums deutlich, im sogenannten Apostolikum. Da geht es gerade nicht nur um die Beschreibung einer bestimmten Theologie, da geht es auch um geschichtliche Ereignisse. Ja, wir kennen diese berühmten Sätze, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Also da haben wir eine ganze Reihe von historischen Ereignissen. Jungfrauengeburt, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt. Und das alles soll nicht irgendwann und irgendwo passiert sein, sondern in der Zeit und an dem Ort, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war. So, diese Bezugnahme auf geschichtliche Ereignisse ist typisch für das Christentum. Und entsprechend ist das Neue Testament voll von historischen Angaben. Zwei der vier Evangelien enthalten sogar einen Stammbaum, der die Ahnenreihe Jesu zurückverfolgt. In einem Fall sogar zurück bis zu Adam. Lukas betont ausdrücklich, dass er für sein Evangelium und seine Apostelgeschichte sauber und gründlich wie ein echter Historiker gearbeitet hat. Und entsprechend ist sein Evangelium voll mit Angaben zu Namen, Ämtern, Ortsbeschreibungen. Da gibt es Tier- und Pflanzenarten, da gibt es Zeitangaben, Mengenangaben. Und das sind alles Eigenschaften, die zeigen, ja, diese Texte, die wollen nicht nur schöne Geschichten erzählen. Sie wollen nicht nur irgendwie eine Botschaft vermitteln. Nein, diese Texte wollen ganz bewusst auch von wirklich geschehenen Ereignissen berichten. So, und dieses Phänomen der Bezugnahme auf geschichtliche Ereignisse, das finden wir auch schon im Alten Testament. Auch da begegnen wir von Anfang an einem Gott, der in der Geschichte handelt. So, Gott bezeichnet sich da immer wieder als ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es sind ja drei Personen, historische Personen, mit denen Gott sich selber verknüpft. Und die 10 Gebote leitet Gott ein mit der Aussage, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Leben in der Sklaverei. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Gott sagt da also, Achtung, hier spricht nicht irgendein Gott. Hier spricht ganz konkret der Gott, der Israel aus dem Land Ägypten und aus der Sklaverei herausgeführt hat. Gott verknüpft sich hier selbst mit dieser Geschichte über ein versklavtes Volk, das wundersam aus der Gefangenschaft befreit wird. So, das ist typisch für die Bibel. Die Bibel ist nicht zuletzt auch ein Geschichtsbuch, genauer gesagt ein Buch über die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und deshalb sind ihre theologischen Aussagen immer wieder auch mit Aussagen über geschichtliche Ereignisse verknüpft. Das sieht man zum Beispiel am Evangelium von Johannes. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums etwas drüber, warum er von den ganzen Wundern Jesu berichtet hat. Er schreibt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Das heißt, Johannes hat all diese Geschichten aufgeschrieben, damit die Leser seiner zentralen theologischen Botschaft glauben, nämlich dieser Botschaft, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Das heißt, die historische Tatsächlichkeit der Jesus-Geschichten ist hier die Grundlage für die Botschaft, die Johannes über Jesus vermitteln will. Und dieses Muster der Verknüpfung von Theologie und Geschichte, das findet man überall in der Bibel. Und der Theologe Timothy Keller hat deshalb zu Recht einmal geschrieben, das christliche Evangelium ist kein gut gemeinter Rat, sondern es ist gute Nachricht. Es ist keine Handlungsanleitung, was wir tun sollen, sondern vielmehr eine Verlautbarung, was bereits für unser Heil getan wurde. Das Evangelium sagt, Jesus hat in der Geschichte etwas für uns getan, damit wir, wenn wir im Glauben mit ihm verbunden sind, Anteil an dem bekommen, was er getan hat, und so gerettet werden. Soweit Timothy Keller. Und wenn das so stimmt, dann hat das natürlich Konsequenzen. Denn das Problem ist ja dann, wenn diese geschichtlichen Ereignisse gar nicht passiert sind, dann macht das etwas mit unserem Umgang mit diesen Texten. Denn die biblischen Autoren haben ihre Botschaft ja nun mal ganz bewusst mit diesen historischen Ereignissen verknüpft. Und man kann deshalb die Tatsächlichkeit der historischen Ereignisse nicht einfach wegnehmen, ohne die Glaubwürdigkeit und die Botschaft dieser Texte in Frage zu stellen. Ja, und aus dieser Tatsache ergibt sich jetzt eine schwerwiegende Frage. Wir müssen uns fragen, haben wir Christen denn nicht heute ein gewaltiges Problem? Können denn moderne Menschen überhaupt noch glauben, dass diese biblischen Geschichten wirklich passiert sind? Ja, diese Jungfrauengeburt, Himmelfahrt, Brotvermehrung, die Auferweckung des Lazarus. Genau diese Frage, die habe ich in meinem ersten Offenbarvortrag ja genauer mal untersucht. Wie ist das mit den Wundern in der Bibel? Und ich habe die Position vertreten, ja, natürlich können wir auch heute noch an Wunder glauben. Es ist in keiner Weise denk- oder wissenschaftsfeindlich oder unaufgeklärt, wenn wir den Aussagen der Bibel folgen, wenn wir auch mit der Realität von Wundern, von Vorhersagen, von Offenbarung rechnen. Aber ich denke, ich bin mit dieser Frage noch nicht ganz fertig. Ich will in diesem zweiten Vortrag jetzt da noch anknüpfen und noch eine weitere Frage stellen, einer weiteren Frage nachgehen, die nach meinem Eindruck noch viele Christen noch sehr viel mehr umtreibt als diese Frage nach den Wundern. Und diese Frage lautet, können denn aufgeklärte, moderne Christen heute noch an der Glaubwürdigkeit der biblischen Urgeschichte festhalten? Anders ausgedrückt, können Christen heute noch an Adam, Eva und die Arche glauben? Oder müssen wir nicht aus naturwissenschaftlichen Gründen heute sagen, sorry, das geht heute nicht mehr. Wir wissen doch heute, dass die Pflanzen und Tiere nicht alle auf einmal geschaffen worden sind. Wir wissen doch, dass es da diesen Entwicklungsprozess gab, den wir Evolution nennen. Und natürlich wissen wir, dass die Erde nicht vor ein paar tausend Jahren, sondern vor vielen Millionen, ja, Milliarden von Jahren entstanden ist. Ja, und da gibt es ja tatsächlich auch viele Hinweise aus der Wissenschaft, dass das so war. Es gibt da geologische Phänomene, die man bisher nicht erklären kann, wenn die Erde nur ein paar tausend Jahre alt wäre. Es gibt da diese radiometrischen Datierungen, die sehr deutlich auf ein wesentlich höheres Alter der Erde hindeuten. Es gibt die Entfernung der Sterne im Universum von der Erde, ja, und deren Licht dürfte ja noch gar nicht bei uns angelangt sein, wenn die Erde nur ein paar tausend Jahre alt wäre. Also es gibt da doch eine ganze Reihe von Fakten aus ganz verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die tatsächlich so gar nicht zu diesen biblischen Aussagen passen wollen. Und deshalb wird heute oft gesagt, diese Fakten sind doch so aussagekräftig, so schlagkräftig, die können wir nicht einfach vom Tisch wischen. Und ich verstehe deshalb, warum viele Christen heute sagen, wir müssen doch einen anderen Weg zum Umgang mit der Bibel finden. Ein Weg, der mit diesen scheinbar harten Fakten konform geht. Ja, weil wir können doch unmöglich gegen die gesamte Wissenschaft ankämpfen. Und es sind nach meiner Beobachtung gerade auch viele Theologen, die sich mit dieser Position anfreunden wollen, die sich dieser Position anschließen. Und sie tun das oft nicht nur mit dem Hinweis auf wissenschaftliche Fakten, nein, sie setzen noch eins obendrauf. Sie behaupten, diese Geschichten, die wir da in der biblischen Urgeschichte lesen, ja, die wollen in Wahrheit gar nicht historisch gemeint sein. Die wollen gar keine geschichtlichen Fakten liefern. Die wollen nur im übertragenen Sinn verstanden werden. Ein sehr einflussreicher Theologe, der diese Position zum Beispiel vertritt, ist der emeritierte Professor Siegfried Zimmer. Er schreibt an einer Stelle, wer die Behauptung aufstellt, die Bibel verstehe Adam und Eva als geschichtliche Personen, verteidigt nicht die Bibel, er verteidigt etwas anderes, sein eigenes falsches Bild der Bibel und seine eigenen Missverständnisse und Vorurteile. In fundamentalistischen Kreisen gibt es Christen, die mit einem ungeheuren naturwissenschaftlichen Aufwand und Scharfsinn beweisen wollen, dass es in den Anfangskapiteln der Bibel um historische Ereignisse und um historische Personen geht. Diese Christen wollen etwas beweisen, was die Bibel gar nicht behauptet. Das ist tragisch und absurd. Siegfried Zimmer sagte also, wer die Texte in 1. Mose 1 bis 11 wirklich ernst nehmen will, der darf gar nicht damit rechnen, dass hier von tatsächlichen Ereignissen die Rede ist. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, kann es sein, dass die allermeisten Christen für lange Zeit etwas für Geschichtsschreibung gehalten haben, was in Wahrheit schon immer nur als Gleichnis für eine zeitlose Wahrheit gemeint war? Und wenn das so ist, sollten wir dann nicht tatsächlich unbedingt endlich damit aufhören, hinter diesen Geschichten reale Ereignisse zu vermuten? Wäre es nicht viel besser, wenn wir diese Geschichten bildlich verstehen? Oder wenn wir sie als Legenden mit einer Botschaft ansehen. Denn das Gute ist ja, wenn wir so an die biblischen Texte herangehen, dann haben wir auch keinen Konflikt mehr mit den Naturwissenschaften. Und dann ist es doch für uns und für die wissenschaftlich gebildeten Menschen unserer Zeit viel leichter, uns mit diesen biblischen Geschichten anzufreunden. Und ja, das klingt ja irgendwie gut. Ja? Ich wünsche mir auch nichts mehr, als dass Menschen sich mit den biblischen Texten anfreunden. Mein großes Problem ist nur, wenn ich mir diese Texte anschaue in 1. Mose 1 bis 11, dann habe ich den Eindruck, dieser Lösungsversuch funktioniert leider nicht. Ja, es stimmt zwar, dass diese Texte nicht in einer naturwissenschaftlichen Fachsprache geschrieben sind. Diese Geschichten, die sind oft aus einer subjektiven Beobachterperspektive heraus verfasst. Und sie haben ganz klar auch die Absicht, theologische Wahrheiten zu vermitteln. Und da kann es natürlich sein, dass die Chronologie nicht im Vordergrund stehen, dass Dinge ausgelassen wurden, dass Abläufe komprimiert wurden. Und natürlich kann es sehr gut sein, dass da auch bildhafte Sprache mit eingeflossen ist. Ja, das wäre auch ganz normal, auch für uns heute. Wir reden heute immer noch manchmal vom Himmelszelt, obwohl wir wissen, dass da kein Zelt steht, nirgendwo. Wir reden davon, dass morgens die Sonne aufgeht, obwohl wir natürlich wissen, dass die Sonne in Wahrheit gar nicht aufgeht, sondern die Erde dreht sich, sodass die Sonne wieder sichtbar wird. Also auch wir Menschen des 21. Jahrhunderts verwenden natürlich bildhafte Sprache und wir finden da auch gar nichts Negatives dabei. Und ganz sicher ist es so, dass wir solche bildhafte Sprache auch in diesen Texten finden, ganz klar. Aber das ändert nichts daran, dass diese Geschichten auch ganz viele Angaben enthalten, die man eben überhaupt nicht in einem Gleichnis oder in einem rein poetischen Text erwarten würde. Denn diese Texte enthalten Zeitangaben, Maßangaben, Altersangaben, Ortsangaben, geografische Angaben. Es gibt Stammbäume, es gibt jede Menge Namen. Und welchen Sinn würde es machen, zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die Namen, das Alter und die Familienabstammung der ganzen beteiligten Personen darzustellen? Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn in einem Gleichnis. Solche Angaben machen nur Sinn, wenn man wirkliche, reale Begebenheiten erzählen will. Aber genau solche Angaben finden wir in den ersten Kapiteln der Bibel reihenweise. Es gibt vielleicht eine Ausnahme in 1. Mose 1, da könnte es tatsächlich Hinweise geben, dass sich hier vielleicht insgesamt um eine poetische Bildsprache handeln könnte. Aber spätestens ab 1. Mose 2 ändert sich das. Nochmal dazu der Theologe Timothy Keller, der schreibt, 1. Mose 2 und 3 lassen keine Anzeichen für das Genre Dichtung erkennen. Der Text liest sich als Bericht über wirkliche Geschehnisse. Er sieht aus wie ein Geschichtsdokument. Und dazu stellt Keller fest, dass auch die Autoren des Neuen Testaments das überall genauso verstanden haben. Überall, wo im Neuen Testament auf diese Ereignisse zurückgeschaut wird, da wird ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass es sich hier um wirkliche historische Menschen und Ereignisse handelt. Es gibt zum Beispiel den Hebräerbrief, da wird eine ganze Reihe von Glaubenshelden aufgeführt und da wird Abel ganz genauso als historische Person angesehen, der einmal geboren und gestorben ist, wie Mose, David und andere Personen, die da aufgeführt werden. Jesus hat gesagt, dass es in den Tagen seiner Wiederkunft genauso sein wird wie in den Tagen Noahs. Das heißt, seine Wiederkunft war für ihn genauso real wie die Ereignisse rund um die Sintflut. Und Paulus hat auf dem Areopag in Athen eine Rede gehalten vor Leuten, die die biblische Urgeschichte wahrscheinlich gar nicht kannten. Und trotzdem war es ihm wichtig zu sagen, es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen. Und dazu stellt Paulus in Römer 5 Adam und Jesus einander gegenüber und sagt, durch einen Menschen, nämlich Adam, kam Sünde und Tod in die Welt und deshalb konnte auch durch diesen einen Gottmenschen Jesus Sünde und Tod aus der Welt geschafft werden. Nochmal Timothy Keller dazu, der schreibt, wenn Adam nicht historisch ist, ist die ganze Argumentation von Paulus hinfällig. Wer nicht glaubt, was Paulus über Adam glaubt, lehnt das Herzstück der paulinischen Theologie ab. Also wir sehen hier, was für den Rest der Bibel gilt, gilt auch für die biblische Urgeschichte. Die theologische Botschaft ist auch hier mit der Tatsächlichkeit von historischen Ereignissen verknüpft. Und es gibt deshalb gute Gründe dafür, warum quer durch die Kirchengeschichte hindurch sehr viele Christen ganz selbstverständlich davon ausgegangen waren, dass auch in der biblischen Urgeschichte von wirklichen Menschen und wirklichen Ereignissen die Rede ist. Und mein Eindruck ist deshalb, es trägt gerade nicht zur Glaubwürdigkeit des Christentums bei, wenn wir entgegen dieser offenkundigen Eigenschaften dieser Texte einfach so tun, als ob das alles nur Gleichnisgeschichten wären. Ich finde, so leicht können wir es uns nicht machen, wenn wir glaubwürdig und ehrlich mit diesen Texten umgehen wollen. Und ich denke, wir machen es uns auch viel zu einfach, wenn wir einfach mal behaupten, ja, damals konnten die Leute noch gar nicht unterscheiden zwischen Mythos und Geschichte. Es gibt doch eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, auch in der Antike gab es schon sehr wohl Menschen, die das ganz klar unterscheiden konnten. Und das wichtigste Beispiel dafür ist natürlich die Bibel selbst. Sehen wir zum Beispiel bei Petrus, wenn er sagt, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Petrus unterscheidet hier also sehr klar zwischen Fakt und Fiktion, Fabel und das, was man real sehen kann. Und in der ganzen Bibel gibt es zahlreiche Realitätsmarker, die diesen Unterschied ganz bewusst deutlich machen wollen. An vielen Stellen im Alten Testament wird zum Beispiel gesagt, da gibt es einen Steinhaufen, den haben diese Leute gebaut und du kannst den heute dort immer noch finden. Oder es gibt die Aussage, dieser Ort, der damals so benannt wurde, der heißt heute immer noch so. Also das heißt, die biblischen Autoren wollten dem Leser ganz bewusst deutlich machen, Achtung, das ist wirklich passiert. Du kannst immer noch hingehen und das überprüfen. Und es war ihnen ganz offenkundig wichtig, dass da erst gar kein Missverständnis aufkommt in Bezug auf die Frage, ob das jetzt nur eine schöne Geschichte ist mit einer Botschaft oder ob das auch wirklich passiert ist. Diese Unterscheidung gab es damals durchaus schon und wir können annehmen, aus guten Gründen, dass die Leute auch damals schon verstehen konnten, was der Unterschied ist zwischen Mythos und historischer Realität. Ja, und deshalb kommen wir meiner Meinung nach nicht dran vorbei, im Umgang mit der biblischen Urgeschichte genau das Gleiche zu bedenken wie bei den Evangelien. Die theologische Aussage ist mindestens teilweise auch mit historischen Ereignissen verknüpft. Und wenn wir die historische Tatsächlichkeit verwerfen, ja, dann macht das etwas mit unserem Umgang mit diesen Texten. Es macht insgesamt etwas mit unserem Umgang mit der Bibel, wenn wir Texte nicht mehr historisch ernst nehmen, obwohl sie doch ganz offenkundig, ganz eindeutig historisch ernst genommen werden wollen und obwohl sie dann auch innerbiblisch ganz selbstverständlich historisch ernst genommen werden. Es macht etwas mit unserem Vertrauen in die biblische Botschaft, wenn wir unsere Meinung und den aktuellen Stand unseres Weltwissens über die Aussageabsicht der Bibel stellen. Denn dann verabschieden wir uns von dem reformatorischen Konzept, dass die Bibel sich selbst auslegen muss. Und dann ist nicht mehr die Bibel selbst der Maßstab, sondern dann werden unsere Überzeugungen zum Maßstab für das, was die Bibel sagen darf und was sie nicht sagen darf. Und ich finde, noch etwas sollten wir bedenken. Es gibt ja einen Grund, warum die Bibel so viel über historische Ereignisse spricht. Die Bibel verfolgt damit ja eine Absicht. Die Bibel geht von einem Prinzip aus, das heißt, wer Gott und die Welt und den Menschen verstehen will, der muss ihre Geschichte kennen. Wer verstehen will, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist, warum wir Menschen so sind, wie wir sind, der muss verstehen, wo wir herkommen und welche Umstände diese Welt und uns Menschen geprägt und geformt haben. Die Geschichte erklärt die Gegenwart. Ja, das ist jetzt kein speziell biblisches Prinzip, das wird uns jeder Historiker bestätigen. Und es ist deshalb für unseren Glauben, für unsere Weltanschauung, für unser Gottes- und für unser Menschenbild eben nicht egal, welche historische Ereignisse hinter uns liegen und welche wir für real halten und welche nicht. Wenn wir die Welt und uns Menschen richtig verstehen wollen, dann ist es eben nicht egal, sondern von großer Bedeutung, dass wir unsere Geschichte kennen und verstehen, welche Ereignisse uns geformt haben. Jeder Mensch trägt ja bewusst oder unbewusst diese Frage in sich: Wer bin ich? Woher komme ich? Das ist eine Grundfrage, die uns alle bewusst oder unbewusst umtreibt. Und deshalb geht es durchaus um viel, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir mit der biblischen Urgeschichte umgehen wollen. Die Geschichte ist wichtig. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Und deshalb zurück zu dieser Frage, um die es in diesem Vortrag geht. Können wir denn heute überhaupt noch die biblische Urgeschichte ernst nehmen? Haben wir da überhaupt eine Wahl? Ja, genau das wurde ich im Jahr 2018 gefragt im Rahmen von einem IDEA-Streitgespräch. Da hat mir mein Gegenüber gesagt: Herr Till, Sie sind doch Naturwissenschaftler. Sehen Sie dafür auch nur eine Denkmöglichkeit? Und ich freue mich, dass ich heute mit diesem Vortrag die Möglichkeit habe, endlich mal sehr viel ausführlicher darauf zu antworten. Also stellen wir uns doch genau dieser Frage: Ist das so? Zwingt uns die Wissenschaft, biblische Aussagen zu verwerfen, weil die Wissenschaft diese Dinge heute ganz klar widerlegt hat? So, lass mich meine Antwort mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet: Was sagt uns die biblische Urgeschichte denn eigentlich im Kern? Und ich würde sagen, die wichtigste Kernaussage der biblischen Urgeschichte lautet: Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel sagt also, wir leben in einer geschaffenen Welt. Und Paulus hat dazu die These vertreten, dass wir heute noch an den Eigenschaften unserer Welt erkennen können, dass das genauso ist. In Römer 1,20 schreibt er: Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Paulus sagt also, das Design unserer Welt zeigt uns ganz klar, dass es einen Weltdesigner, einen Schöpfer geben muss. Und genau da haben wir schon den Salat. Ja, genau diese Kernaussage der biblischen Urgeschichte wird heute von einem Großteil der wissenschaftlichen Welt ganz grundsätzlich bestritten. Es gab da dieses Buch von Charles Darwin über die Entstehung der Arten im Jahr 1859, und seither ist die Zahl der Wissenschaftler immer größer geworden, die gesagt hat: Nein, falsch, wir leben eben nicht in einer geschaffenen Welt, sondern wir leben in einer Welt, die durch blinde, ziellose, planlose, natürliche Prozesse schrittweise von selbst entstanden ist. Und deshalb kann man auch nicht von den Naturphänomenen, so wie Paulus das macht, zurückschließen auf einen Schöpfer, der diese Naturphänomene geschaffen hat. Ja, man kann nicht vom Design der Lebewesen auf einen Designer schließen, denn die Geschöpfe sind eben nur scheinbar designt. In Wahrheit sind sie das Produkt von blinden, ziellosen, natürlich erklärbaren Prozessen. Das ist der zentrale Hauptkonflikt, um den es geht. Und in der akademischen Welt wird heute oft der Eindruck erweckt, das ist gar kein Konflikt mehr. Diese Frage ist entschieden. Wir sind uns völlig sicher und wir sind uns völlig einig, die Entstehung dieser Welt ist allein durch natürliche Prozesse zu erklären. Und dazu wird der Eindruck erweckt, das ist so klar, dass man darüber auch gar nicht mehr diskutieren muss. Und wer das dann trotzdem noch macht, ja, dem ist nicht zu helfen, der ist irgendwie faktenresistent und so jemand kann man auch nicht mehr wirklich ernst nehmen. Und deshalb gibt es in der akademischen Welt auch gar keine Diskussionen mehr zu dieser Frage, weil man das für eindeutig entschieden hält. Und tatsächlich ist diese Sichtweise so dominant geworden, dass sie auch von vielen Theologen komplett übernommen worden ist. Ja, ich will dazu noch einmal Professor Siegfried Zimmer zitieren, der in einem Worthaus-Vortrag sagt, aus der Analyse der Welt kann man erkennen, das hat ein Schöpfer gemacht. So einfach ist es nicht. Die lieben Christlein legen es sich so hübsch naiv zurecht. Zimmer sagt hier also, wer heute noch so wie Paulus argumentiert, wer vom Design der Welt auf einen Designer schließt, der wirkt auf ihn naiv. Und ich muss sagen, diese Verächtlichmachung, die da durchklingt, ja, die tut mir wirklich weh. Und weil ich solche Töne ja aber immer wieder höre, ist es mir wirklich so wichtig, dass wir uns heute mal die Zeit nehmen, echt auf die Fakten zu schauen. Dass wir uns mal wirklich fragen, ist es denn so? Sind Christen, die von der Schöpfung auf einen Schöpfer schließen, wirklich naiv, faktenresistent? Kann man die gar nicht mehr ernst nehmen? Ich finde es auch wirklich angemessen, dass wir diese Frage ganz neu stellen, denn seit dieser Erscheinung von Charles Darwins Buch ist ja viel passiert in der Biologie. Die Erforschung der Lebewesen hat atemberaubende Fortschritte gemacht. Und diese Fortschritte haben vieles von dem, was Charles Darwin scheinbar so einleuchtend und eindeutig dargelegt hat, an vielen Stellen in ein ganz neues Licht gerückt. Und was ich damit meine, das habe ich in meinem ersten Offenbarvortrag schon erwähnt und angedeutet. Ich möchte das aber jetzt gerne noch ein wenig vertiefen anhand von einem kleinen Beispiel. Das ist mir einfach wichtig, weil ich den Eindruck habe, das hat sich noch gar nicht so richtig rumgesprochen, aber das hat so grundlegende Auswirkungen, dass wir uns das sehr genau anschauen sollten. Mein Beispiel handelt von einem Prozess, der gerade jetzt, in diesem Moment, in jeder einzelnen der etwa 30 Billionen Zellen abläuft, aus denen dein Körper und aus denen mein Körper besteht. Es geht um den sogenannten Translationsprozess in der Zelle. Translation bedeutet Übersetzung. Da wird also etwas übersetzt in unseren Zellen. Genauer gesagt, es wird biologische Information in biologisches Material übersetzt. Und dieser Prozess ist absolut unverzichtbar in unseren Zellen. In jeder Zelle deines Körpers, meines Körpers, ist ja die gesamte genetische Information unseres Körpers gespeichert, und zwar in diesen DNA-Molekülen im Zellkern. Und in diesen DNA-Molekülen ist unsere Erbinformation aufgeschrieben in einer langen Abfolge von Bausteinen. Genauer gesagt, das sind es vier verschiedene Bausteine, die da eine lange Kette bilden. Und diese lange Abfolge aus vier verschiedenen Bausteinen ist letztlich wie eine Sprache, die aus vier verschiedenen Buchstaben besteht. Und die Frage ist jetzt, wie kann denn die Information, die da in dieser Sprache mit vier Buchstaben gespeichert ist, übersetzt werden in biologisches Material? Wie können aus diesen Abfolgen von vier verschiedenen Bausteinen in der DNA funktionierende Bausteine der Zelle entstehen? Diesen faszinierenden Prozess haben Forscher in den vergangenen Jahrzehnten entschlüsselt, und was sie da entdeckt haben, Ich finde das wirklich atemberaubend. Also schauen wir uns das mal kurz an, was da passiert. In einem ersten Schritt wird ein Abschnitt der DNA abgeschrieben. Und diese Abschrift eines DNA-Stücks führt dazu, dass eine kleine Kette entsteht, die wir RNA nennen. Und schon diese Abschrift ist wirklich faszinierender und sehr komplexer Prozess. Wir haben dann aber im Ergebnis dieses Stück RNA. Und auch auf dieser RNA ist die biologische Information, genauso wie in der DNA, immer noch verschlüsselt gespeichert, aufgeschrieben in dieser Sprache mit 4 Buchstaben. So, und jetzt wird's spannend. Im nächsten Schritt kommt eine Maschine ins Spiel. Ja, tatsächlich, sowas gibt's in deinen Zellen. Du hast da eine extrem ausgeklügelt arbeitende, komplexe, molekulare Maschine in deinen Zellen. Das sogenannte Ribosom. Und dieses Ribosom hat die Fähigkeit, diese RNA-Kette an sich zu binden und ihn in Verbindung zu bringen mit weiteren RNA-Molekülen, den sogenannten Transport-RNA-Molekülen. So, was transportiert denn diese Transport-RNA? Sie transportiert auf der einen Seite eine sogenannte Aminosäure. Aminosäuren sind Bestandteile von Proteinen, also diesen großen Molekülen, die in unseren Zellen die unterschiedlichsten Aufgaben übernehmen können. Und auf der anderen Seite hat diese Transport-RNA einen kleinen Abschnitt mit 3 Buchstaben. Und nur wenn diese 3 Buchstaben genau zur RNA passen, dann kann die Transport-RNA im Ribosom an die RNA andocken und nur dann gibt die Transport-RNA im Ribosom ihre Aminosäure ab. So, wenn man sich das mal in einer Animation anschaut, dann sieht man, eine Transport-RNA kommt zum Ribosom und dann eine weitere, eine Transport-RNA nach der andere bringt eine von 20 möglichen Aminosäuren zum Ribosom. Und zwar immer genau die Aminosäure, die durch die Buchstabenabfolge der RNA vorgegeben wird. Und das Ribosom verknüpft dann die Aminosäuren miteinander, die da antransportiert werden. Und dadurch entsteht eine immer längere Kette von Aminosäuren. Und es ist die RNA, die durch ihre Buchstabenabfolge definiert, aus welchen Aminosäuren diese Aminosäurekette besteht. Denn jede Abfolge aus 3 RNA-Bausteinen oder RNA-Buchstaben steht für eine ganz bestimmte Aminosäure. Und diese Zuordnung von immer 3 Buchstaben zu einer ganz bestimmten Aminosäure nennt man auch den genetischen Code. Und die Abfolge dieser Aminosäuren wiederum bestimmt dann drüber, wie sich diese lange Aminosäurekette später dreidimensional faltet. Das heißt, die dreidimensionale Form des Proteins wird definiert durch die Abfolge der Aminosäuren. Und diese Abfolge der Aminosäuren wiederum wird definiert durch die Abfolge der Buchstaben in der RNA und der DNA und durch den genetischen Code. Und so ist am Ende aus der biologischen Information ein biologisch wirksames Protein, ein Baustein der Zelle entstanden. So, warum erzähle ich das hier? Was sagt uns jetzt dieser Vorgang über unsere Frage, ob wir in einer geschaffenen Welt leben? Tatsache ist, in der akademischen Welt wird bis heute die Auffassung vertreten, die Entstehung der Lebewesen und auch die Entstehung der allerersten Zelle kann man durch blinde, ziellose, natürliche Prozesse erklären. Ja, die Behauptung ist also, hier war kein Schöpfer am Werk. Auch die allererste Zelle und damit auch dieser Translationsprozess und dieser genetische Code, dieses Ribosom, die sind von selbst entstanden durch planlose, blinde Prozesse. Das Problem ist jetzt aber, je mehr wir über die Zelle lernen und über die Prozesse, die sich auch in den allereinfachsten Zellen abspielen, umso mehr muss sich diese Annahme immer schwierigeren Fragen stellen. Fragen, die Darwin noch gar nicht hatte, weil er ja diese Wunderwerke in der Zelle noch gar nicht kannte. Und eine dieser Fragen lautet zum Beispiel, ja, wie entstanden denn überhaupt diese langkettigen Moleküle in der Zelle? Also die DNA, die RNA, die Proteine, wie entstanden diese langen, komplexen Ketten, die wir da finden? Denn wir wissen heute, solche komplexe, lange Molekülketten entstehen nicht einfach so von selbst, gleich gar nicht in der Gegenwart von Wasser. Und selbst wenn einzelne Bausteine dieser Kettenmoleküle entstehen würden, so bilden sie doch trotzdem niemals von selbst solche lange Ketten, weil in jeder chaotischen Mischung immer auch Bestandteile enthalten sind, die diese Kettenbildung abbrechen lassen. Ja, und dass es so ist, das weiß heute jeder Biochemiker, der den schwierigen Versuch unternimmt, solche Moleküle künstlich zu synthetisieren. Das ist enorm schwierig und es ist deshalb eigentlich nicht vorstellbar, dass sowas ganz von selbst in freier Wildbahn passiert. Aber die Sache ist ja noch komplizierter, denn die nächste Frage lautet ja dann, woher kommt die Information in der DNA? Es reicht ja nicht einfach, eine lange Kette zu haben. DNA ist ja viel mehr. DNA ist ein Informationsträger mit einem unregelmäßigen, nach grammatischen Gesetzen angeordneten, zielgerichtet funktionierenden Code. So, wie kann denn bitte ein blinder Naturprozess Information hervorbringen und einen Code definieren? Alle unsere Erfahrungen und Experimente deuten darauf hin, zielgerichtete, kodierte Information entsteht nicht von selbst, sondern sie ist immer ein untrüglicher Hinweis auf einen Informationsgeber. Und man muss dazu wissen, auch schon für die allereinfachste Zelle benötigt man nach heutiger Kenntnis mindestens 300 Gene, also 300 funktionierende Abschnitte auf der DNA, die alle zielgerichtet zusammenwirken müssen. 300 funktionierende Gene, da stellt sich doch die Frage, wer hat die denn programmiert? Aber die Sache ist ja noch komplizierter, denn die nächste Frage lautet, wie entstanden denn diese extrem komplexen molekularen Maschinen, wie zum Beispiel dieses Ribosom? Ja, was wir hier in den Zellen vor uns haben, sind nicht nur einfach langkettige Moleküle, sondern tatsächlich regelrechte Maschinen, die aus mehreren Teilen zusammengefügt sind, die exakt ineinander greifen, um insgesamt eine sehr komplexe Funktion ausführen zu können. Alle unsere Erfahrungen, alle unsere Experimente zeigen, Maschinen, in denen mehrere Bauteile formgenau für einen bestimmten Zweck zusammengefügt sind. Solche Maschinen sind immer ein untrüglicher Hinweis auf einen Maschinenbauer. Ja, schon eine Mausefalle entsteht nicht einfach so von selbst. Gleich gar nicht eine derart komplexe Maschine wie so ein Ribosom. Und das Ribosom ist ja bei weitem nicht die einzige molekulare Maschine in der Zelle. Und umso mehr stellt sich die Frage, wer hat denn diese Maschinen konzipiert und zusammengebaut? Aber die Sache ist ja noch komplizierter, denn das allergrößte Rätsel ist das Henne-Ei-Problem. Und das Henne-Ei-Problem heißt, gab es zuerst die Information oder gab es zuerst diesen Übersetzungsapparat? Und das Problem ist, das eine macht ohne das andere überhaupt keinen Sinn. Ich kann mit dem Übersetzungsapparat nichts anfangen, solange die Information nicht da ist. Und ich kann mit der Information nichts anfangen, solange es den Übersetzungsapparat nicht gibt. Beides für sich genommen ist schon unfassbar komplex. Ja, nicht mal die Bausteine dieser Informationsträger und Maschinen können nach allem, was wir wissen, durch blinde, absichtslose Prozesse von selbst entstehen. Erst recht kann das nicht alles parallel und gleichzeitig entstehen. Und deshalb hoffe ich, wird schon durch dieses kleine Beispiel vom Translationsprozess in der Zelle deutlich, die Hinweise sind heute einfach überwältigend groß, dass schon die einfachste lebende Zelle ein Wunder darstellt, dessen Entstehung in keiner Weise durch ziellose, planlose Prozesse erklärt werden kann. Und die Bibel sagt deshalb vollkommen zu Recht, wir leben offenkundig in einer geschaffenen Welt. Die Natur ist voll von komplexen biologischen Systemen, in denen zahlreiche Elemente wie ein Räderwerk ineinander greifen. Und das ist eins der großen Probleme in der Evolutionsbiologie. Die Entstehung von Systemen, in denen viele Teile ineinander greifen und in denen kein einziges Teil fehlen darf, kann man eben nicht durch eine allmähliche Höherentwicklung erklären, solange man keine funktionierenden Zwischenstufen kennt. Ja, die bekannten Darwinschen Mechanismen von Mutation und Selektion, die können zwar einen Beitrag zu der Frage leisten, warum Tiere und Pflanzen sich anpassen können, warum sie ihre Systeme für wechselnde Umweltbedingungen optimieren können, aber für die Entstehung völlig neuer Systeme, völlig neuer Baupläne, für die Herausbildung echter biologischer Innovationen reichen diese Mechanismen nach allem, was wir heute wissen, bei weitem nicht aus. Und deshalb gilt, wenn wir vom Design der Lebewesen auf einen Designer schließen, dann ist es nicht etwa ein Lückenargument. Das ist auch nicht ein Argument, das auf Unwissenheit beruht, sondern im Gegenteil, das ist ein Argument, das auf unserer Erfahrung und auf unserem Wissen beruht. Der berühmte Wissenschaftler Louis Pasteur hat gründliche Experimente gemacht und auf guter empirischer Grundlage das Prinzip formuliert, omne vivum ex vivo. Und das ist lateinisch und heißt, alles Lebendige kommt aus Lebendigem. Das heißt, Leben entsteht nicht einfach so von selbst. Noch nie haben wir beobachten können, dass neue Lebewesen oder neue biologische Systeme von selbst entstehen. Wir haben das ja versucht in großen Experimenten. Wir haben zum Beispiel Bakterienkulturen über mehr als 70.000 Generationen beobachtet. Und ja, da gab es ein paar Anpassungen. Aber es gab zu keiner Zeit eine echte biologische Innovation, die man auf neu entstandene Gene, neuartige Proteine oder Baupläne zurückführen könnte. Und deshalb gibt es gute Gründe, wenn wir 160 Jahre nach Darwin sagen, die Evolutionstheorie kann die Entstehung von grundlegend neuer Information, von grundlegend neuen Bauplänen in den Lebewesen nicht erklären. Und je genauer wir die hochkomplexen Funktionsweisen der Zellen und der Lebewesen verstehen, umso mehr verstärkt sich diese Aussage. Und deshalb gibt es auch sehr gute Gründe, warum wir Christen heute sagen dürfen, ja, wir lieben die Naturwissenschaft und gerade deshalb glauben wir auch an einen Schöpfer. Gerade deshalb glauben wir, dass die Bibel recht hat, wir leben in einer geschaffenen Welt. Zumal wir wissen, es hat eben nicht nur wissenschaftliche, sondern auch weltanschaulich motivierte Gründe, warum heute immer noch so verbissen dran festgehalten wird, dass auch die erste Zelle von selbst entstanden sei. Ja, das habe ich ja versucht in meinem ersten Offenbarvortrag darzulegen. In der akademischen Welt spielt eben auch dieses naturalistisch geprägte, wunderkritische Paradigma eine bestimmende Rolle in der Theoriebildung. Und wenn man von einem Wissenschaftsbegriff ausgeht, der auch in der Ursprungsfrage grundsätzlich und von vornherein jeden übernatürlichen Eingriff ausschließt, ja, dann ist es zwangsläufig so, dass man sämtliche Indizien von vornherein ausschließlich im Rahmen eines Evolutionsmodells deuten muss. Und da gibt es dann auch keine Abwägung mehr, ob man manche Indizien auch anders oder vielleicht sogar viel besser im Rahmen eines Schöpfungsmodells verstehen könnte. Ja, das findet dann aus weltanschaulichen Gründen grundsätzlich nicht mehr statt. Da gibt es keine Diskussion mehr. Aber in dem Moment, wo nicht nur Fakten und Empirie, sondern auch Weltanschauung die Wahrheitssuche in der Wissenschaft systematisch beeinflusst, da ist es dann eben auch keine Wissenschaftsfeindlichkeit, wenn wir kritische Fragen stellen. Ja, das Anzweifeln und Hinterfragen von weltanschaulichen Annahmen ist ja vielmehr gerade ein wichtiger, wesentlicher Aspekt von wissenschaftlichem Arbeiten. Aber jetzt sagst du vielleicht, Markus, das leuchtet mir ja alles ein, was du da sagst. Und ja, ich glaube ja auch an einen Schöpfer. Ich glaube auch, dass Gott der Urheber von Information, von Zweckmäßigkeit, Geist, Schönheit und Moral ist. Es mag ja auch stimmen, dass die heutige wissenschaftliche Welt alle Indizien von vornherein prinzipiell nur im Rahmen eines Evolutionsmodells bewertet. Aber Markus, ganz ehrlich, ja, das ändert doch nichts dran, dass die Evolution trotzdem bewiesen ist. Ja, es gibt doch so viele eindeutige Beweise dafür, dass diese Evolution stattgefunden hat. Ja, das ist die Frage. Stimmt es denn wirklich? Ist das heute eindeutig bewiesen, dass eine allgemeine Evolution stattgefunden hat und dass wir von einer lückenlosen Abstammungsbeziehung ausgehen müssen, von der Amöbe bis Goethe, von der ersten Zelle bis zu uns Menschen? Ist das wirklich bewiesen? Ja, tatsächlich ist heute oft von sogenannten Beweisen für dieses Evolutionsmodell die Rede. Und dabei ist der Begriff Beweis eigentlich schon problematisch. Denn wir reden hier ja von einem Vorgang in der Vergangenheit, den wir mangels Zeitmaschine weder beobachten noch experimentell nachstellen können. Das heißt, wir befinden uns hier eigentlich im Bereich der Geschichtswissenschaft, in dem wir immer nur Indizienbeweise führen können, in dem wir immer nur zu Wahrscheinlichkeitsurteilen kommen können. Wir wissen das aus der Kriminalistik. Indizien können aus verschiedenen Blickwinkeln heraus sehr unterschiedlich bewertet werden. Und es ist natürlich auch in der Ursprungsforschung so. Lass mich dir das kurz anhand von zwei Beispielen erklären. Als ein wichtiger Beweis für Evolution gilt zum Beispiel das Vorhandensein von Ähnlichkeiten in der Tier- und Pflanzenwelt. Ja, man beobachtet, dass es viele Parallelen gibt in den verschiedenen Bauplänen der unterschiedlichen Organismen. Und deshalb sagt man, diese Ähnlichkeiten sind doch ein Beweis dafür, dass diese Tiere und Pflanzen miteinander verwandt sind, so wie sehr ähnliche Gesichter ein Hinweis darauf sind, dass zwei Menschen eng verwandt sind miteinander. Und in der Tat, so kann man das natürlich deuten. Aber man kann natürlich auch diese Ähnlichkeiten ganz anders interpretieren. Man kann Ähnlichkeiten auch darauf zurückführen, dass hinter allen diesen Organismen der gleiche Schöpfer steht. Ja, der erste VW-Käfer hatte ja nicht deshalb Ähnlichkeiten mit dem ersten Porsche, weil die beiden Autos voneinander abstammen, sondern weil da nun mal das gleiche Konstrukteursteam am Werk war. Und es gibt zudem einen bemerkenswerten Trend in der Biologie. Je mehr Daten wir finden zur Verteilung der Ähnlichkeiten unter den verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, umso komplizierter wird die Situation. Ja, wir haben inzwischen ja nicht nur anatomische Daten, also Daten zum Körperbau der Tiere und Pflanzen. Wir haben jetzt auch molekulare Daten. Wir können jetzt auch die Sequenzen in den DNA-Molekülen miteinander vergleichen und wir können Stammbäume aufstellen auf Basis der Ähnlichkeiten in den DNA-Sequenzen. Und da zeigt sich, die Stammbäume, die wir aus den molekularen Daten entwickeln können, passen oft überhaupt nicht zu den Stammbäumen, die sich aus den anatomischen Daten ergeben. Und eine zunehmende Anzahl dieser Ähnlichkeiten lassen sich überhaupt nicht auf Verwandtschaft zurückführen, weil sie zu gar keinem der angenommenen Stammbäume passen. Ja, dieses Phänomen hat in der Biologie auch einen Namen. Man spricht von sogenannten Konvergenzen. Und Konvergenzen könnte man mit menschlichen Doppelgängern vergleichen, die sich zwar ähnlich sehen, aber zugleich überhaupt gar nicht verwandt sind. Und klar, sowas kann es mal geben. Aber wenn solche konvergenten Ähnlichkeiten, die nicht auf Verwandtschaft beruhen, immer wieder auftreten und wenn sie dann nicht nur die Gesichtszüge betreffen, sondern auch komplexe Organe und Strukturen, dann kommt man schon ins Grübeln. Ja? Stell dir vor, diese nicht verwandten Doppelgänger, die du vielleicht mal gefunden hast, die hätten nicht nur gleiche Gesichtszüge, sondern die hätten jetzt plötzlich auch noch fast den gleichen Fingerabdruck. Ja, da fängt man dann schon an, sich zu fragen, was ist da eigentlich los? Aber genau solche Phänomene findet man häufig in der Natur. Und da fragt man sich natürlich, wie ist das entstanden? Wie können denn blinde, ziellose Prozesse mehrfach unabhängig voneinander zu ganz ähnlichen, komplexen und hochfunktionalen Ergebnissen führen? Sowas ist eigentlich nicht zu erwarten in einem ungesteuerten, blinden Prozess. Und es zeigt mir ganz deutlich, einen Beweis für Evolution kann man aus den Ähnlichkeiten in der Natur gerade nicht ableiten. Ganz ähnlich sieht es auch bei der Betrachtung der Fossilien aus, also die Betrachtung dieser versteinerten Überreste früherer Lebewesen. Auch die Fossilien werden ja oft als Beweis für eine Höherentwicklung angeführt. Und klar, es stimmt ja auch, nicht in jeder Erdschicht findet man Versteinerungen von allen Tier- und Pflanzenarten, so wie man das eigentlich erwarten würde, wenn alle Tier- und Pflanzenarten von Beginn an erschaffen wurden. Man kann weltweit beobachten, dass zum Beispiel der Mensch nur in den jüngsten, nur in den obersten Erdschichten auftaucht. Und je älter die Erdschichten werden, umso fremdartiger sind insgesamt auch die Tier- und Pflanzenarten, die man da in versteinerter Form findet. Und das passt natürlich tatsächlich sehr gut zur Annahme einer allgemeinen Evolution. Aber Tatsache ist auch, der Fossilbericht zeigt oft gerade nicht diese langsame, schrittweise Entwicklung, die man im Rahmen eines Evolutionsmodells eigentlich erwarten müsste. Das vertritt zum Beispiel der Paläontologe Günther Bechli. Bechli war lange Jahre Kurator am Staatlichen Naturkundemuseum in Stuttgart und er sagt, entgegen der landläufigen Meinung erzählt der Fossilbericht keineswegs eine Geschichte über allmähliche Entwicklung oder über schrittweise Veränderungen, die sich zu großen Veränderungen summieren. Der Fossilbericht erzählt vielmehr eine Geschichte über plötzliche, abrupte Veränderungen. Das Phänomen des plötzlichen Auftretens neuer Formen im Fossilbericht ist nicht nur ein Ausnahmefall, wie zum Beispiel bei der Kambrischen Explosion, sondern tatsächlich ein Muster, das überall zu finden ist. Diese Kambrische Explosion, von der Bechli da spricht, ist wirklich erstaunlich. Urplötzlich findet sich da im Fossilbericht eine große Vielfalt von Tieren aus unterschiedlichsten Tierstämmen mit ganz verschiedenen Bauplänen, ohne Vorläufer, plötzlich da, hochkomplex, hochgradig angepasst. Und Bechli sagt, dieses urplötzliche Auftreten von völlig neuen biologischen Bauplänen gibt es immer wieder, ja geradezu regelmäßig im Fossilbericht. Und es gibt keine Erklärung dafür, wie denn immer wieder in kürzester Zeit derartig grundlegende Entwicklungssprünge stattgefunden haben könnten. Denn die Frage ist ja, woher kam denn so plötzlich die Information für diese völlig neuen Baupläne? Ein derart sprunghafter und diskontinuierlicher Fossilbericht würde man niemals erwarten im Rahmen eines naturalistischen Evolutionsmodells. Und insofern liefert auch der Fossilbericht natürlich keinen Beweis für die Evolutionstheorie. Aber vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, okay Markus, auch diese Argumente habe ich schon mal gehört, aber ehrlich, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass sich jetzt die gesamte wissenschaftliche Welt so tiefgreifend irrt. Ja, ich weiß, wir hatten auch früher schon grundlegende Irrtümer in der wissenschaftlichen Welt. Aber ich denke irgendwie, heute sind wir doch da bestimmt weiter. Und deshalb glaube ich an die Evolution der Lebewesen. Aber ja, ich sehe ja auch schon die Probleme, die diese Theorie hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Materie von selbst Information, Zweckmäßigkeit, Geist, Moral und Schönheit hervorbringt. Ja, und deshalb glaube ich zwar an Evolution, aber ich glaube zugleich, dass Gott diese Evolution gesteuert und gelenkt hat. Ich glaube also an eine theistische Evolution. Theistische Evolution meint in etwa, Gott ist der Schöpfer dieser Welt, aber er hat den Prozess der Evolution benutzt, um die Lebewesen hervorzubringen. Und dafür hat Gott die Evolution gelenkt, er hat sie gesteuert und dabei immer wieder die Information eingespeist, die für diesen Entwicklungsprozess notwendig war. Und die Frage ist jetzt, ist das vielleicht die große Lösung? Haben wir mit einer theistischen Evolution sowohl die Probleme der Evolutionstheorie gelöst, als auch die Bibel mit der Evolution versöhnt? Und zunächst will ich dazu sagen, wer dieses Modell einer theistischen Evolution bevorzugt, sollte zumindest eines wissen. Auch damit hast du die wissenschaftliche Welt nicht auf deiner Seite, denn die akademische Wissenschaft hat sich nun mal strikt dafür entschieden, ausschließlich von natürlichen Ursachen auszugehen. Und du kannst da nicht mit einem Schöpfer kommen, der immer mal wieder schöpferisch eingreift, damit eine Zelle entsteht oder damit ein neuer biologischer Bauplan sich entwickeln kann. Ja, das geht da einfach nicht in dieser wissenschaftlichen Welt. Das musste zum Beispiel gerade dieser vorhin erwähnte Paläontologe Günter Bächli am eigenen Leib erfahren. Er war die längste Zeit seines Lebens Atheist gewesen. Er war ein vollkommen überzeugter Anhänger der gängigen, naturalistisch geprägten Evolutionstheorie gewesen. Aber die Fakten haben ihn zum Umdenken bewegt. Ihm ist immer mehr klar geworden, die Fakten passen nicht zu der Idee, dass die Organismen sich von selbst durch ziellose, blinde Prozesse entwickelt haben. Durch diese Erkenntnis ist er letztlich Christ geworden. Aber zugleich neigt er immer noch dazu zu glauben, dass es da diese gemeinsame Abstammung aller Lebewesen gab und dass es wahrscheinlich so passiert ist. Er ist sich aber eben sicher, da muss ein intelligenter Designer, ein Informationsgeber immer wieder mit im Spiel gewesen sein. Und Günter Bächli musste erleben, in dem Moment, wo er angefangen hat, mit solchen Eingriffen einer intelligenten Kraft zu rechnen, da hatte das harte Konsequenzen für ihn. Er durfte nicht mehr öffentlich in Erscheinung treten, er bekam keine Unterstützung mehr für seine Forschung, er wurde immer mehr isoliert und ausgegrenzt und am Ende hat er seinen Posten geräumt am Stuttgarter Naturkundemuseum. Und es zeigt, wir werden den Makel der angeblichen Wissenschaftsfeindlichkeit in der akademischen Welt nicht los, wenn wir an einer theistischen Evolution festhalten und glauben, dass Gott da einen Evolutionsprozess gesteuert hat. So, das ist das eine Problem an diesem Modell. Das andere Problem ist, dass dieses Modell natürlich aus christlicher und aus biblischer Sicht Schwierigkeiten mit sich bringt. Eine davon habe ich ja schon ganz zu Beginn erwähnt. Die Bibel erzählt nun mal ganz einfach eine andere Geschichte und sie will da drin ganz offenkundig auch ernst genommen werden. Und sie hat auch ihre Theologie auf dieser anderen Geschichte aufgebaut. Ja, die Bibel spricht davon, dass die Schöpfung zu Beginn sehr gut war. Sie spricht davon, dass es nach diesem perfekten Beginn erstmal bergab ging, nicht bergauf. Sie spricht davon, dass Rivalität und Tod und die Durchsetzung des Stärkeren eine Folge des Abfalls des Menschen ist. Aber in einem Evolutionsprozess ist es eben genau umgekehrt. Da geht es nicht perfekt los und dann bergab, sondern da geht es abgesehen von einigen Rückschlägen im Grunde immer aufwärts. Und das heißt, besser als heute war die Schöpfung nie. Ja, und würden wir denn heute zu unserer Welt wirklich sagen, siehe, sie ist sehr gut. Eine Welt voller Tod, Katastrophen, Krankheit, Leid und Schmerz. Wenn wir als Christen an Evolution glauben, dann müssen wir nicht nur annehmen, dass Gott eine solche leidvolle Welt erschaffen hat, wir müssen zudem noch annehmen, dass Gott Rivalität und die Durchsetzung des Stärkeren und den Tod des Schwächeren benutzt hat, um die Lebewesen zu erschaffen. Es gibt einen gläubigen US-amerikanischen Philosoph mit Namen Matthew Nelson Hill, der hat gerade erst ein Buch herausgebracht mit einem Plädoyer für die Vereinbarkeit des christlichen Glaubens mit der Evolutionstheorie. Aber auch er sagt ganz offen, der Tod ist nicht die Folge der Sünde, sondern die Voraussetzung für das Leben. Es ist kein schöner Gedanke, dass die Evolution oft als Folge eines Massenaussterbens an Fahrt aufnimmt. So als ob der Tod notwendig wäre, um neues Leben hervorzubringen. Meines Erachtens ist das eine der schwierigsten Stellen für Christen, die sich mit dem Konzept der Evolution anfreunden wollen. Ja, genau so ist es und ich bin Hilda dankbar, dass er so ehrlich ist. Und da frage ich mich schon, was sagt es über den Charakter Gottes aus, wenn tatsächlich Rivalität und Tod und die Durchsetzung des Stärkeren, des Fressen und Gefressenwerden geradezu eine Schöpfungsmethode Gottes darstellt. Zu dieser Art von Schöpfung sagt der Schöpfer dann, siehe, es war sehr gut. Also ich muss sagen, ich bringe das nicht mit dem Gott der Bibel zusammen. Und dann gibt es da noch mehr schwierige Fragen. Ja? Wenn wir alle das Produkt einer ständigen Evolution sind, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, befindet sich denn der Mensch immer noch in einer Höherentwicklung? Ja, so beschreibt es auch Matthew Nelson Hill ganz offen. Er schreibt, obwohl Homo sapiens erst relativ kurz auf der Erde existiert, hatten wir uns in rasantem Tempo entwickelt und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Ja, was heißt das? Werden wir dann als zukünftige Menschen auf uns und auf Jesus zurückschauen und uns als primitive Vormenschen empfinden? Und noch schwieriger die Frage, gibt es denn dann heute schon Menschen, die höher entwickelt sind als andere? Wie passt es zur biblischen Lehre, dass alle Menschen gleichermaßen als Gottes Ebenbild geschaffen wurden? Ich finde, das sind aus christlicher Sicht sehr schwer zu beantwortende Fragen und ich finde deshalb schon, es gibt sehr prinzipielle Schwierigkeiten, wenn wir als Christen an einen Gott glauben wollen, der die Lebewesen durch Evolution hervorgebracht hat. So, bitte lass mich jetzt an dieser Stelle mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir haben jetzt drei Modelle zur Entstehung der Organismenvielfalt kennengelernt. Das erste Modell war das naturalistisch geprägte Evolutionsmodell, wonach die Organismen allein durch ziellose, natürlich erklärbare Prozesse entstanden sind. Dieses Modell ist im Moment in der wissenschaftlichen Welt absolut dominant. Aber ich hoffe, ich konnte dir zeigen, dieses Modell steht gegenwärtig vor gewaltigen, immer größer werdenden Herausforderungen. Und ich muss persönlich sagen, ich glaube, selbst wenn ich kein Christ wäre, ich könnte diesem Modell nicht folgen. Ja, zu glauben, dass blinde Materie, ziellose Prozesse, diese komplexen Baupläne der Lebewesen hervorgebracht hat und dazu noch Information, Geist, Moral und Schönheit, das widerspricht nicht nur unserer Intuition, sondern das widerspricht allem, was wir experimentell über die Entstehung von solchen Dingen wissen. Klar, man kann natürlich nie wissen, was in Zukunft noch alles herausgefunden wird, aber auch der wissenschaftliche Trend spricht ja gegen dieses Modell. Die grundlegenden Erklärungsdefizite dieses Modells sind in den letzten Jahrzehnten immer größer und nicht kleiner geworden. Und es deutet sich nicht im Entferntesten an, dass Lösungen gefunden werden können für die vielen grundlegenden Fragen, die sich in diesem Modell stellen. Das zweite Modell, das wir jetzt angeschaut haben, war die theistische Evolution. Dieses Modell will die Schwierigkeiten des naturalistisch geprägten Evolutionsmodells dadurch beheben, dass man sagt, Gott hat die Evolution gesteuert. Er hat immer wieder die notwendigen Informationen eingespeist, damit diese Entwicklung stattfinden kann. Ja, aber dieses Modell leidet nicht nur unter schwerwiegenden theologischen Problemen, es steht natürlich genau wie das Schöpfungsmodell immer noch im klaren Widerspruch zur heute vorherrschenden Sichtweise über die Entstehung der Lebewesen. Und das ist wohl auch der Grund, warum es zu diesen beiden Modellen jetzt auch noch ein weit verbreitetes Mischmodell gibt. In diesem Mischmodell will man sowohl dem naturalistisch geprägten Wissenschaftsbegriff folgen und trotzdem will man zugleich von einem Schöpfer sprechen. Man könnte also von einem naturalistisch-theistischen Evolutionsmodell sprechen. Und dieses Modell geht von einem Ansatz aus, den man vielleicht am besten mit einem Spielfilm beschreiben könnte. Also das sagt man, die Welt ist wie in einem Film entstanden. Innerhalb der Handlung sieht es so aus, als ob die Ereignisse zufällig ablaufen. Innerhalb des Films sieht es so aus, als ob diesen Ablauf, der hier stattfindet, als ob der von niemand gesteuert wird. Ja, aber trotzdem gibt es außerhalb der Handlung einen Drehbuchschreiber und einen Regisseur, der in der Handlung gar nicht sichtbar ist, der aber die Ereignisse trotzdem planvoll steuert und lenkt. Und dann sagt man, genauso war es bei der Entstehung der Welt. Die Ereignisse zur Entstehung der Lebewesen, die sehen für uns ziellos und planlos aus. Man kann sie alle innerweltlich durch natürliche, ziellose Prozesse erklären. Aber trotzdem steuert der Schöpfer diesen Prozess. Aber er tut es auf eine Art und Weise, die für uns unmerklich ist. Er tut es auf einer anderen, auf einer transzendenten Ebene, in einer Art und Weise, die wir mit unseren Mitteln nicht erfassen können. So, und dieses Mischmodell ist natürlich einerseits sehr elegant, denn damit habe ich mich einerseits dem vorherrschenden Wissenschaftsbegriff unterworfen, der strikt von blinden, ziellosen Prozessen ausgehen muss, und andererseits kann ich damit trotzdem von einem Schöpfer sprechen. Genauer gesagt von einem planvollen Schöpfer, der die Welt durch planlose Prozesse erschafft. Ein planloser Schöpfer, der die Welt durch planlose Prozesse erschafft, das klingt nicht nur paradox und selbstwidersprüchlich, ja, das ist es auch. Ja, denn die Wirksamkeit eines zielorientierten Schöpfers ist ja wirklich schlicht und einfach das genaue Gegenteil eines ziellosen natürlichen Prozesses. Aber dieser Selbstwiderspruch ist nicht das einzige Problem, unter dem dieses Mischmodell leidet. Es ist natürlich auch sonst das schwierigste Modell von allen, weil ich mir damit natürlich auch die Probleme beider Modelle auf einmal einhandle. Ja, ich habe da sowohl diese gewaltige Schwierigkeit, dass ich die Entstehung von Information, von Zweckmäßigkeit, von komplexen Maschinen, von Schönheit, Geist und Moral mit ziellosen Prozessen erklären muss, was, wie ich hoffentlich zeigen konnte, gar nicht möglich ist. Und ich habe dann dazu auch noch mit voller Wucht die theologischen Schwierigkeiten, wenn ich von einem Gott ausgehen muss, der den Tod, die Durchsetzung des Stärkeren, die Verdrängung des Schwächeren als Schöpfungsmittel wählt. Ja, und deshalb scheint mir dieses Modell tatsächlich das problematischste, das schwierigste von allen Modellen zu sein. Und ich kann mir deshalb echt nicht gut erklären, warum dieses Modell gerade auch unter Theologen doch so weit verbreitet zu sein scheint. Das waren diese beiden Modelle. Es bleibt uns jetzt noch das dritte Modell, und das ist diese Geschichte, die augenscheinlich die Bibel erzählt. Eine Geschichte, in der am Anfang ein Schöpfer steht, der die Vielfalt der Organismen erschaffen hat, und der das vermutlich nicht vor vielen Millionen Jahren gemacht hat, sondern eher vor 8, 10 oder höchstens 15.000 Jahren. Eine Geschichte, die davon erzählt, dass diese Schöpfung am Anfang perfekt war. Eine Geschichte des Abfalls des Menschen von Gott, der den Tod in die Welt gebracht hat und der all diese Katastrophen zur Folge hatte, die diese Schöpfung so schwer entstellt hat und beeinträchtigt. Ich nenne dieses Modell jetzt mal Schöpfung von Anfang an. Und wir wissen, dass es auch gegen dieses Modell schwerwiegende Einwände gibt. Ich will sie nochmal sagen. Ja, es gibt geologische Phänomene, die in solch einem Kurzzeitmodell bisher überhaupt nicht verständlich sind. Es gibt Probleme mit der Paläontologie, weil es natürlich schwierig ist zu erklären, warum wir dann nicht alle Tier- und Pflanzenarten von Anfang an auch in den ältesten Erdschichten finden. Es gibt die radiometrischen Datierungen, die klar zu den langen Zeiträumen passen, die heute gängig sind. Und es gibt das Problem, dass das Licht der Sterne in einem Kurzzeitmodell noch gar nicht bei uns angekommen sein dürfte. Und natürlich gibt es noch weitere Probleme. Was leider weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass es aber durchaus auch Fakten gibt, die sehr gut zu diesem Modell passen und die für dieses Modell sprechen. Lass mich auch dazu kurz ein paar wenige nennen. Da gibt es zum Beispiel dieses Phänomen, dass man manchmal in Fossilien von Dinosauriern noch Reste von biologischem Material finden kann. Ja, es gibt sehr gut dokumentierte Fälle, in denen man echtes Dinosauriergewebe aus den Fossilien isolieren konnte. Und dieses Gewebe war zum Teil sogar noch dehnbar und flexibel. Und dieser Befund ist so erstaunlich, dass er lange Zeit glatt bestritten oder einfach ignoriert worden ist. Denn klar ist, eigentlich dürfte es das nicht geben. Wenn diese Fossilien wirklich 60 oder 80 Millionen Jahre alt wären, dann dürften wir sowas nicht erwarten, dass es da noch flexibles, dehnbares biologisches Material gibt. Denn es ist nun mal bekannt, dass sich biologische Materialien sehr viel schneller zersetzen und dass nach Millionen von Jahren absolut nichts mehr davon übrig sein dürfte. Ebenso erstaunlich ist das Phänomen, dass man in noch viel älteren Gesteinen Sporen von Bakterien findet, die man heute in Kulturen wiederbeleben und vermehren kann. Auch das dürfte es eigentlich überhaupt nicht geben, wenn diese Gesteine wirklich so alt wären. Und es gibt bislang keine Erklärung dafür, wie denn biologische Gewebe oder Zellen derart lange intakt bleiben können. In der Geologie trifft man zudem immer wieder auf Schichten und Strukturen, die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit eigentlich ganz offenkundig sehr rasch gebildet haben müssen und bei denen man sich dann fragt, ja, wo sind denn bitte in diesem offenkundig sehr rasch abgelagerten Gestein die vielen Jahrmillionen, die man aufgrund der radiometrischen Datierung annehmen muss. Wie kommt es, dass die Ablagerungsgeschwindigkeit scheinbar über Jahrmillionen um mehrere Größenordnungen niedriger und langsamer war, als wir das von heutigen vergleichbaren Ablagerungsprozessen kennen? Auch eine offene Frage. Und ganz besonders spannend finde ich dieses Phänomen, dass die unterschiedlichsten Kulturen in der ganzen Welt Legenden und Geschichten von einer großen Flut kennen. Und viele dieser Legenden weisen bemerkenswerte Ähnlichkeiten zur biblischen Geschichte auf. Ja, auch über eine gemeinsame Ursprache und den Bau eines großen Turms gibt es viele Legenden in den unterschiedlichsten Kulturen auf der ganzen Welt. Ja, sogar in den alten chinesischen Schriftzeichen findet man Merkmale, die intensiv an die biblische Urgeschichte erinnern. Der Historiker Axel Schweiger schreibt über dieses Phänomen Folgendes. Es gibt durchaus Indizien und Belege dafür, dass die Menschen damals die Flut völlig selbstverständlich als echtes Geschehen voraussetzen. Dazu gehören nicht nur älteste sumerische Königslisten, die die Könige vor der Flut von denen nach der Flut unterscheiden. Dazu gehören auch vorliegende Keilschriften altorientalischer Herrscher, die wie selbstverständlich auf der Flut als historisches Geschehen Bezug nehmen. Auch die mehr als 260 Sintflutberichte, die Heinrich Lüken Mitte des 19. Jahrhunderts zusammentrug, machen deutlich, dass in vielen Stämmen und Völkern die Erinnerung an eine weltweite große Flut bewahrt worden ist. Also ich muss sagen, ich finde es wirklich erstaunlich. Denn die Frage ist ja, wie kommt es zu diesem Phänomen, dass die unterschiedlichsten Kulturen in aller Welt sich scheinbar an die Ereignisse der biblischen Urgeschichte erinnern? Ein bemerkenswertes Phänomen ist in diesem Zusammenhang auch die Beschreibung der Arche in der Bibel. Ja, ich hatte es ja vorher bereits erwähnt, dieses Schiff, das da im Mittelpunkt der Sintflutgeschichte steht, das wird in der Bibel sehr genau beschrieben. Wir finden sehr genaue Maße von diesem Schiff. Und vor 3 Jahren kam ein emeritierter Schiffsbauprofessor auf mich zu und er hatte sich mit dieser Frage beschäftigt, wäre denn dieser Schiffskörper, der da in der Bibel beschrieben wird, wäre der eigentlich schwimmtauglich? Und das Ergebnis seiner Berechnungen war, die in der Bibel beschriebene Beschaffenheit der Arche erfüllt die Anforderungen an Längsfestigkeit, Querfestigkeit, Torsion, Stabilität und Sehverhalten in einer Art und Weise, dass man es sich kaum günstiger vorstellen kann. Und der Schiffsbauprofessor sagt deshalb, ob und inwieweit es tatsächlich eine Arche gab, das weiß er nicht. Aber für ihn ist jetzt klar, das sind realistische und sinnvolle Zahlen. Und es bedeutet für ihn, dass der biblische Bericht ganz offenkundig einen Hintergrund hat, der weit über die Art eines Mythos hinausgeht. Die biblische Urgeschichte ist also offenkundig mehr als nur ein Mythos mit einer schönen Botschaft. Dafür sprechen nicht nur die Merkmale im Text, dafür spricht auch eine Reihe von erstaunlichen Fakten aus aller Welt. Aber was ist jetzt die Konsequenz aus all dem, was ich jetzt geschildert habe? Eine Konsequenz lautet, es gibt im Moment kein Welterklärungsmodell, das nicht unter schwerwiegenden Problemen leiden würde. Alle Modelle zur Entstehung der Welt und der Lebewesen können manche Fakten gut erklären, aber alle Modelle haben auch mit gravierenden, ungelösten Fragen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Und angesichts dieser Situation wäre es eigentlich wünschenswert, dass wir ehrlich und respektvoll miteinander diskutieren, in einer Atmosphäre, in der Argumente von jeder Seite gehört und fair bewertet werden und in der jede Seite offen eingestehen kann, wo sie im Moment noch grundlegende, nicht beantwortete Fragen hat. Ja, gerade auch unter Christen würde ich mir eine solche Gesprächsatmosphäre wünschen. Denn natürlich wird auch unter Christen die Frage kontrovers diskutiert, wie man denn die Fakten und Indizien am besten mit den biblischen Aussagen zusammenbringen kann. Da gibt es ja eine große Bandbreite an Vorschlägen. Manche Christen schlagen vor, dass die 7 Tage in 1. Mose 1 in Wahrheit für ganz lange Zeiträume stehen. Oder manche Christen schlagen vor, dass Gott im Lauf der Jahrmillionen immer wieder neue Organismen in die Welt gesetzt hat und dass er es so auch mit Adam und Eva gemacht hat und dass mit Adam und Eva dann die Geschichte Gottes mit den Menschen angefangen hat. Manche Christen schlagen vor, dass die Sintflut in Wahrheit gar nicht den ganzen Globus, sondern nur die damals bekannte Zivilisation betroffen hat. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, all die unterschiedlichen Vorschläge zu schildern und zu bewerten, die es da in der christlichen Welt gibt, um die wissenschaftlichen Fakten und Indizien mit den Aussagen der Bibel in Übereinstimmung zu bringen. Und angesichts der vielen offenen Fragen wird es darüber auch unter Christen noch weiterhin viele Diskussionen geben, da bin ich mir ganz sicher. Und ich finde, wir Christen dürfen da im Detail auch verschiedener Meinung sein, natürlich. Wichtig ist mir nur, dass wir gemeinsam an diesem Prinzip festhalten, das uns die Reformatoren ins Stammbuch geschrieben haben. Und dieses Prinzip heißt sola scriptura. Am Ende hat allein die Schrift das letzte Wort. Wir schauen aufmerksam und offen auf die Fakten, auf das Weltwissen, auf Erfahrung und Tradition, aber im Zweifelsfall, im Konfliktfall hat am Ende das letzte Wort der, der diese Welt geschaffen hat und der allein wirklich die Vergangenheit und die Zukunft kennt. Und dieser Gott hat sich uns in seinem Wort offenbart. Und dieses Wort Gottes weiß selbst am besten, wie es auszulegen ist. Daran dürfen, daran sollen wir fröhlich festhalten. Und wenn ein Text ganz offenkundig eine historische Aussage machen will, und wenn dies dann auch noch innerbiblisch bestätigt wird, dann wischen wir das nicht einfach vom Tisch, sondern dann dürfen wir fröhlich damit rechnen, dass diese Aussage in irgendeiner Form zutrifft. Wir dürfen fröhlich vertrauen, dass es stimmt, was uns die Bibel über unsere Herkunft sagt. Wir leben in einer geschaffenen Welt. Es war unsere Schuld, durch die etwas zerbrochen ist in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Es war unsere Schuld, die Tod, Leid und Schmerz in die Welt gebracht hat. Jesus kam in die Welt, um für unsere Schuld sein Leben zu geben, damit der Weg zu Gott wieder frei wird, damit der Tod besiegt wird und damit wir hoffen dürfen auf eine Welt, in der es wie am Anfang kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird. Eine Welt, in der wir wieder sagen werden, siehe, es ist sehr gut. Das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen, die die Bibel erzählt. So wie diese Geschichte am Anfang im Detail verlaufen ist, das wissen wir nicht. Wie diese Geschichte sich am besten mit den bekannten Fakten und Indizien vereinbaren lässt, Das wissen wir nicht. Könnte es zum Beispiel sein, dass sich eines Tages herausstellen wird, dass die radioaktive Zerfallsgeschwindigkeit früher viel schneller war als heute? Ich weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls nicht denkfeindlich oder unwissenschaftlich, bei ungelösten Problemen die Hoffnung zu haben, dass es eines Tages eine Lösung geben wird, die wir heute nur noch nicht kennen, noch nicht gefunden haben. Denn genau das tun im Moment alle Befürworter aller Modelle, weil sie allesamt mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen haben. Und ich kann deshalb nicht erkennen, dass wir Christen gezwungen werden, die biblische Geschichte zu verwerfen. Ich will zum Schluss kommen. Können Christen heute noch an Adam, Eva und die Arche glauben? Ja, natürlich kann man das. Und zwar ohne den eigenen Verstand an der Kirchengarderobe abzugeben. Und ich muss persönlich sagen, ich finde es intellektuell wesentlich herausfordernder, zu glauben, dass eine lebende Zelle ganz von selbst entsteht, als zu glauben, dass diese biblische Geschichte in irgendeiner Form tatsächlich so geschehen ist. Es gibt so viele gute Gründe, den Aussagen der Bibel zu vertrauen. Und ich finde es wichtig, dass wir Christen das auch wirklich tun. Ja, es ist natürlich auch gut, bei der Auslegung der Bibel unser Weltwissen mit einfließen zu lassen. Die Wissenschaft ist kein Feind des Christentums, sondern sie ist hochinteressant und spannend. Und es gibt gute Gründe, warum so viele Christen auch begeisterte, leidenschaftliche Naturwissenschaftler sind. Aber eine Kirche, die den aktuellen Wissensstand zum Richter macht über das, was die Bibel sagen darf und was nicht, steht in großer Gefahr. Sie steht in der Gefahr, ihren Maßstab und ihre Orientierung zu verlieren. Denn das Weltwissen ändert sich. Es hat sich immer wieder geändert. Und meine Wahrnehmung ist, wer in den biblischen Geschichten nur noch schöne theologische Gedanken sieht, der neigt dazu, Gott auch heute noch für einen schönen theologischen Gedanken zu halten. Aber eine Kirche, die Gottes mächtiges Handeln in der Vergangenheit im Blick hat, kann aus gutem Grund auch heute und morgen mit Gottes mächtigem Handeln rechnen. Und das wünsche ich Ihnen und mir, dass wir getragen sind von der Hoffnung auf einen Gott, der gestern, heute und morgen der Herr der Geschichte ist. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören.